Und ja, jetzt möchte ich in das Thema ein bisschen reinstarten. Ich habe auch noch mal die Präsentation von gestern mitgebracht, weil einige waren ja da, andere waren gestern Abend noch nicht da. Deswegen werde ich jetzt am Anfang noch mal so ein ganz bisschen auch was wiederholen von gestern. Aber heute, gestern habe ich ganz, ganz viel, für die, die da waren, die wissen das, ich habe ganz, ganz viel Fakten mitgebracht, habe ganz, ganz viel Studien auch dazu mitgebracht, was Smartphones mit uns machen, was Smartphones mit unseren Kindern machen, was sie mit dem Gehirn auch machen und ja, was die digitale Welt mit uns macht. Und ich will einfach mal starten. Ja, da sind wir. Smartphones sind allgegenwärtig. Ich weiß nicht, wer von euch hat ein Smartphone dabei? Wer hat kein Smartphone dabei, frage ich mal umgekehrt. Eins, zwei, drei. Das sind so Einzelne. Wofür nutzt du dein Smartphone? Man könnte das mal so ein bisschen überlegen. Wofür nutzen wir unsere Smartphones? Man kann das Smartphone irgendwie für richtig, richtig viele Dinge nutzen. Man kann damit irgendwie einkaufen. Ja, sag mal, Sarah. Sarah meldet sich. Spotify, genau, Spotify. Hat noch jemand eine Idee, wofür nutzt ihr sonst so eure Smartphones? Bibel-App. Spielen höre ich da auch. Fotos? Was, Baking-App oder? Baking-App, okay. Ach, Banking. Ach so, ja, also ich könnte mir auch eine Back-App vorstellen. Also, Kalender, Telefon. Wer von euch benutzt sein Smartphone noch zum Telefonieren? Und jetzt so von den Jüngeren, wer von euch telefoniert regelmäßig mit dem Smartphone? Wer schreibt eher WhatsApp? Ich bin auch dabei zu versuchen, das auch tatsächlich mehr fürs Telefonieren als für WhatsApp zu nutzen. Würdest du dein Smartphone, auch vielleicht meine Handabfrage, würdest du dein Smartphone gerne weniger nutzen? Wer hatte denn in der letzten Woche das Gefühl, länger vorm Smartphone gesessen zu haben, als er eigentlich wollte? Und das ist nämlich das Komische, das ist auch ein ganz, ganz spannender Aspekt, was ich gestern auch ein bisschen beleuchtet habe. Also der Vortrag wird, glaube ich, auch online nachzuhören sein, dass tatsächlich Social Media und Smartphones und Apps so designt sind, dass sie unsere Aufmerksamkeit fesseln sollen, dass sie unser Gehirn eigentlich überlisten und dass wir uns fragen, ne, ich habe es heute mal mitgebracht, dass man sich irgendwie, man denkt, ja, warte mal, ich wollte doch noch mal eben hier die eine E-Mail nachgucken und dann guckt man und dann ist man irgendwo und dann fragt man sich hinterher, was wollte ich eigentlich? Hat das schon mal jemand erlebt? Dass man sich nach einer gewissen Zeit, manchmal auch schon eine halbe Stunde oder so, gefragt hat, was wollte ich eigentlich an meinem Smartphone? Also mir geht das regelmäßig so. Und genau das ist das, was die Apps mit uns machen. Sie fesseln unsere Aufmerksamkeit. Und genau, ich habe es jetzt noch mal ganz kurz nur drauf geschrieben, dass tatsächlich inzwischen ist es so, dass ein Viertel unserer Kinder und Jugendlichen eine problematische bis suchtartige Nutzungsweise von Smartphones aufweisen. Und das ist, ich finde, das ist erschreckend und das sollte uns als Eltern aufwecken. Aber das sollte uns nicht dazu bringen zu sagen, ihr blöden Jugendlichen, legt doch jetzt endlich mal das Smartphone weg, sondern es sollte uns dazu bringen, eben auch uns mit dem Thema zu beschäftigen und es wirklich auch als ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sehen, zu sagen, Mensch, wie können wir einen gesunden Umgang damit für uns als Familie etablieren, weil das eigentlich Wesentliche ist ja immer, dass wir selber, auch wir als Christen, dass wir eine Vision haben, dass wir Werte haben und dass wir sagen, wie möchte ich eigentlich, dass mein Kind langfristig lebt? Was möchte ich eigentlich für mein Kind? Was möchte ich, wo es sich hin entwickelt? Da habe ich gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, über die Bedürfnisse von Kindern und auch das, was sie eben brauchen, um sich langfristig gut zu entwickeln. Also auch was zum Beispiel Bewegung, frische Luft anbelangt, was ja verschiedenste Aktivitäten auch im Jugendalter anbelangt. Und ich will das nochmal einmal kurz wiederholen von gestern. Das habe ich nochmal, upsala, hier, da ist er. Das habe ich nochmal mitgebracht. Das hatte ich gestern in der Präsentation. Das ist so ein bisschen was über die Entwicklung unseres Gehirns, was das ein bisschen deutlich macht. Also im Alter von 0 bis 5 Jahren ist es ja bei Kindern so, Kinder und kleine Kinder entwickeln sich rasant. Wer sich ein Kind anguckt, irgendwie von, keine Ahnung, 4 Wochen oder selbst, ne, meine kleine Schwester hat jetzt ihr erstes Kind bekommen und der Kleine ist jetzt 2 Wochen alt und meine Mama sagt, meine Güte, ne, Geburt 2 Wochen und es geht einfach rasant, die Entwicklung des Gehirns geht rasant, wenn man das überlegt, ein kleiner Mensch kommt aus dem Bauch, kann irgendwie nichts und innerhalb 1-2 Jahren fängt das Kind an zu sprechen, laufen, alle möglichen Dinge, wo man nur staunen kann. Und in dieser Phase ist es eben, ja, ist gerade die Sprachentwicklung wichtig, auch die Bindung zu den Eltern ist wichtig, dass wir als Eltern präsent sind, auch für unsere Kinder, dass wir zum Beispiel, wenn wir mit unserem Kind sprechen, ne, Paul, wenn ich mit dir spreche, das ist mein Paul, mein Großer ist oben, wenn ich mit meinen Kindern spreche, dass ich nicht so mit meinem Kind spreche, sondern dass ich tatsächlich mit ihm in Verbindung gehe, weil Kinder in dieser Zeit einfach ganz, ganz viel über Mimik, über Gestik und über Beziehung und Bindung lernen. Aber das bleibt eigentlich auch so. Also es habe ich gestern auch vorgestellt in den Studien, dass tatsächlich die Qualität und Intimität in Beziehungen erwiesenermaßen abnimmt, wenn wir nebenbei noch irgendwie halben Blick aufs Smartphone haben. Also in Interaktion auch mit euren Kids, legt das Smartphone irgendwo anders hin. Ich habe gestern erzählt, dass tatsächlich es Studien gibt, was es macht, wenn ich mein Smartphone auch hier so Tipp für zum Lernen, ne? Wenn man das Smartphone auf dem Tisch liegen hat oder ob man es in der Tasche hat. Oder in einen anderen Raum packt. Also da haben die untersucht, wer die besten Ergebnisse hat in Leistungstests. Und ihr könnt raten, es ist tatsächlich so, dass man es messbar sagen kann, dass die schlechtesten Ergebnisse sind, wenn dein Smartphone auf dem Schreibtisch liegt, die mittleren Ergebnisse in der Tasche und die besten Ergebnisse, wenn das Smartphone in einem anderen Raum liegt. Also man konnte das sogar messen, dass das die bloße Anwesenheit des Smartphones in unserem Gehirn messbar Veränderungen hervorruft, hat man mit MRT gemessen. So, jetzt zwischen 10 und 20 Jahren ist es so, dass das Gehirn sich weiterentwickelt und da ist eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Phase, die nennt sich Pruning. Das heißt, nicht regelmäßig genutzte Nervenzellenverbindungen werden abgebaut und gleichzeitig werden die Verbindungen, die man häufig nutzt, werden ganz stark gestärkt. Ist eigentlich eine total coole Sache, wenn du in dieser Zeit deine Zeit gut nutzt und deine Zeit irgendwie produktiv verbringst, wie zum Beispiel ein Musikinstrument, was ja ganz viel Nervenverbindungen baut, lernst oder du machst aktiv Sachen draußen, du hast ein kreatives Hobby, du baust Dinge oder solche Dinge. Da kann richtig, richtig toll was passieren im Gehirn. Allerdings können wir uns schon vorstellen, was macht es dann, wenn ich eben nur mache? Was macht es, wenn ich viel am Smartphone bin, wenn ich viel vielleicht Online-Spiele zocke oder eigentlich gar nicht so auch im Gespräch bin mit anderen? Wenn ich gar nicht viel spreche zum Beispiel, werden auch, da habe ich gestern ganz viele Studien zugezeigt, dass tatsächlich auch die Sprachstörungen in den letzten Jahren, seit Smartphones eben sehr präsent sind gerade im Jugendalter, dass Sprachstörungen extrem zugenommen haben. Und gleichzeitig ist die Phase zwischen 9 bis 14 Jahren eine ganz, ganz wichtige Phase, wo unsere Kinder quasi prägbar sind für kulturelle Bedeutungssysteme. Das heißt, dass sie sich ganz besonders gut in eine neue Kultur, das hat man so untersucht, rein adaptieren können, also dran anpassen können. Und umgekehrt heißt das, dass jede Kultur und vielleicht dann die Social-Media-Kultur oder die Kultur, wo man viel Zeit mit verbringt, die Kultur prägt dich in dieser Phase am allerstärksten von deinem Leben. Also das ist eben erforscht worden und diese Phase von 9 bis 14 ist super, super wichtig. Und gleichzeitig ist das jugendliche Gehirn viel anfälliger für Stressoren, also für unterschiedlichste Arten von Stress. Und da habe ich gestern ganz, ganz viele Studien, die zeige ich heute nicht nochmal, aber ganz, ganz viele Studien gezeigt, dass seit man das Smartphone eingeführt hat, tatsächlich Angststörungen, Depressionen, Suizide, selbstverletzendes Verhalten weltweit extrem, also das sind wirklich extreme Zahlen von oft weit über 100% Steigerungen zugenommen haben. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass gerade in der Jugendphase unser Gehirn sehr anfällig ist für Störungen. Und was dann ab 25 erst ausgereift ist, ist unser Gehirn. Nicht, dass ich sagen möchte, dass Jugendliche kein Gehirn besitzen, sondern es gibt einen Bereich im Gehirn, der nennt sich präfrontaler Kortex und der ist für die Impulskontrolle, die Planung und das rationale Denken zuständig. Und der ist tatsächlich erst so um die 25 Jahre vollständig ausgereift. Deswegen ist es halt auch so, und das ist auch irgendwie, ich finde, das ist auch was Tolles und was Gutes, was Gott gemacht hat, dass in der Jugendphase, wo sich irgendwie ganz viel umbaut, im Körper baut sich alles Mögliche um, auch das Gehirn baut sich um, wir wollen dahin reifen, wo Gott uns hinbestimmt hat und vielleicht ist auch noch nicht alles irgendwie so kontrolliert und so bis ins Letzte, jede Aktion bis ins Letzte durchdacht. Und das ist auch irgendwie was Tolles. Also ich weiß nicht, wenn ihr euch an eure Jugendphase erinnert, so Teenagerzeit, man hat ja doch den ein oder anderen Blödsinn gemacht. Und ich glaube, dass es auch irgendwie schön war, dass wir manche wilde Aktion, manches irgendwie, wo meine Eltern gedacht hätten, oh Mann, aber dass das auch unser Leben irgendwo prägt und auch positiv prägt und irgendwie mal eine gewisse Action und Wildheit hat, die man vielleicht später nicht mehr ganz so hat. Und ich glaube, das ist was ganz Wertvolles in der Jugendphase. Aber man kann eben auch wissen, was jetzt Smartphones anbelangt, dass eben unser Gehirn erst mit 25 wirklich ausgereift ist und dass die Phase davor wirklich sensibel ist und unser Leben einfach unsere Nervenbahnen langfristig prägt. Und ich habe gestern gesagt, ich habe Freundinnen gehabt in der Schule, die haben mit 14 angefangen zu rauchen und die haben es so, so schwer gehabt, da wieder von loszukommen, weil sich eben in dieser Zeit auch Suchtpotenziale, das ist einfach, das schleift sich viel stärker ein im Gehirn. Jetzt möchte ich euch aber noch mal eine andere Sache zeigen und zwar, das ist einmal auf der rechten Seite, das hatte ich gestern noch ein bisschen ausführlicher da, die wöchentliche Internetnutzung in Stunden pro Gerät. Wir sind jetzt inzwischen, also das ist die von der Postbank-Studie, ich glaube, die kam letztes Jahr raus, sind wir bei 38,7 Stunden am Smartphone pro Woche und insgesamt sind wir, ja, manche Studien sagen so rund um die 70 Stunden pro Woche sind Jugendliche online. Das sind jetzt 16- bis 18-Jährige, aber man muss sich natürlich mal überlegen, 70 Stunden auf den Tag gerechnet sind 10 Stunden am Tag und da können wir uns ja irgendwie fragen, was macht das mit uns? Ne, wenn wir so viel online sind, was macht das eigentlich? Macht das irgendwas? Weil alles, was wir uns anschauen, alles, was wir machen, macht auch was mit unserem Gehirn. Und und gleichzeitig ist es eben auch so, dass wir haben eben, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Manch einer wünschte sich manchmal ein bisschen mehr Zeit. Mamas mit kleinen Kindern wünschten sich mehr Zeit zum Schlafen. Der eine würde sich mehr Zeit zum Arbeiten wünschen. Ich glaube, die allermeisten von uns würden sich mehr Zeit zum zur Ruhe kommen wünschen. Und ich glaube auch, dass das Gründe hat. Aber das Ding ist natürlich, jeder von uns hat 24 Stunden Zeit. Und wenn wir jetzt sagen, ich weiß nicht, kennt ihr eure Smartphone-Nutzungszeit, also eure Bildschirmnutzungszeit? Die kann man am Smartphone ja angucken. Kennt ihr einer so? Guckt da einer nach? Also man kann ja bei den Einstellungen, da gibt es sowas wie digitales Wohlbefinden und da kann man sich seine tägliche Bildschirmzeit angucken und sich erschrecken. vielleicht, also ich schon manchmal, dann und wann. Und das ist wirklich, und man kann das, das kommt dann auch aufgeschlüsselt nach den Apps, die man jeweils so verwendet. Und man kann ja dann zu dem Schluss kommen, dass man sagt, hey, ich war jetzt am Tag irgendwie vielleicht 4 Stunden am Bildschirm. Was hätte ich in der Zeit alles tun können? Kann man ja so auf die Idee kommen. Also bin ich zumindest auf die Idee gekommen. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass wir uns überlegen, was wollen wir für unser Leben? Wo wollen wir eigentlich mit unserem Leben langfristig hin? Und ich habe euch jetzt so ein paar Punkte mitgebracht. Ne? Wir haben jetzt, den irgendwann wurde ja, früher gab es ja auch Social Media. Wer kennt noch Facebook? Wer kennt, hey, du kennst sogar auch Facebook voll gut. Ja, Facebook ist ja eigentlich schon eher so die ältere Generation. Ich mag es eigentlich schon sehr, weil es eben nicht so schnell ist. Es ist ja alles schneller geworden. Facebook, dann Instagram, TikTok, dann irgendwann, habe ich gestern auch gesagt, TikTok bringt uns dazu, eine Aufmerksamkeitsspanne wie ein Goldfisch zu haben. Ist tatsächlich so. Also TikTok ist Gift fürs Gehirn. Kann man wissenschaftlich begründet so sagen. Aber irgendwann haben die sich ausgedacht, wir machen einen Like-Button. Und seit es diese Like-Buttons gibt, das hat was in unserer Seele angesprochen. Weil wir als Menschen sind einfach so gestrickt, wir lieben es, geliebt zu werden. Und so hat Gott uns auch gemacht. Aber wir sind in gewisser Weise abhängig davon geworden, wie viele Likes kriege ich eigentlich. Hat das eigentlich jemand kommentiert, was ich hier gepostet habe? Komisch, mein Bild jetzt, das hat gar nicht so viel Likes. Stimmt irgendwas nicht mit mir? Sehe ich da irgendwie doof aus? Oder wollen die gar keinen Kontakt mehr mit mir haben? Oder was ist denn eigentlich los? So, ich weiß nicht, ob nur ich solche Gedanken kenne, aber der Like-Button hat was mit uns gemacht als Gesellschaft. Auch die Selfie-Kamera gab es nicht immer. Ich bin noch aufgewachsen mit so einem Backstein. Also ich habe mit 16 mein erstes Handy, noch nicht Smartphone, bekommen. Das konnte eigentlich nichts. Das hatte aber das zweite, hatte dann sogar schon Vibrationsalarm und ein winziges Display. Da gab es noch nichts mit Kameras oder sowas. Und irgendwann, ist auch noch gar nicht so lange her, ich glaube rund 10 Jahre, wurde die Selfie-Kamera erfunden und auch die wunderbar guten Kameras. Und man kann eigentlich nirgendwo mehr unterwegs sein, wo nicht irgendwie Fotos gemacht werden. Und wir können in jeder Situation mal eben kurz ein schönes Selfie machen. Ich habe jetzt keins gemacht. Das wäre aber eigentlich auch total witzig. Mit euch im Hintergrund. Aber für unsere Kinder, es ist schon total normal, dass man eigentlich, also ich weiß, Elias, technisch interessiert, hat sich sehr früh unser Handy geschnappt, da dran rumgeklickt. Kinder sind ja auch nicht so, unsere Generation ist ja oft noch so, Hilfe nicht, dass ich was kaputt mache. Die Generation rüber vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber unsere Kinder probieren einfach aus, sehr intuitiv. Und haben von klein auf eben dieses, hey, ich kann mich fotografieren, cool, da bin ja ich. Und ich glaube, das macht was mit uns als Gesellschaft, dass wir kaum einen unbeobachteten Moment haben, auch in Schule, sonst wo. Wir sind eigentlich immer, wir müssen uns eigentlich immer präsentieren. Also auch schon unsere Kinder sehen das so, lächel mal eben, ne? Ich mach mal ein schönes, er lächelt nicht, ne? Doch ein bisschen. Ich mache mal ein schönes Bild. Und das sind unsere Kinder von klein auf gewohnt. Früher war es ja so, wir hatten irgendwie mal Kameras, da war ein Film drin. Und da musste man sich ganz genau überlegen, meine 36 Bilder, wenn es denn 36 überhaupt waren, wofür verwende ich? Wer kennt noch das? Wer kennt das noch mit dem, hey, immerhin, sonst hätte ich mich alt gefühlt. Aber es macht ja was mit uns und mit der Gesellschaft, dass wir sagen, hey, ne, früher war so, boah, das, ne, von dem Urlaub so die 3 schönsten Bilder. Und mein Papa hat immer viele Fotos gemacht schon, weil der fotografiert gerne, aber trotzdem, ne, man hat immer überlegt so am Tag, was ist jetzt der schönste Moment, was kann man fotografieren? Und jetzt ist es ist wahllos, man kann immer fotografieren, aber es wird auch überall fotografiert. Also wir waren jetzt im Urlaub auf Mallorca und man denkt sich am Pool, wer fotografiert denn da wieder? Meine Kinder zum Beispiel. Und das macht was mit uns, dass wir kaum einen unbeobachteten Moment haben und dass wir uns auch in gewisser Weise die ganze Zeit irgendwie präsentieren müssen, dass wir nicht unbefangen sein können. Und dass eine Nachbarin von uns, die haben drei Kinder, sagte, boah Ruth, die Jugendphase, das war doch eigentlich so früher so eine Phase, man muss doch einfach mal so ein bisschen abspacken können, sich komisch daneben benehmen oder irgendwie irgendwas Verrücktes machen. Ja, die haben doch alle Angst, dass jetzt einer da wieder mit der Kamera das abfilmt, dann ist es wups auf Social Media oder per WhatsApp verschickt oder per Snapchat. Und man muss doch einfach auch diese Unbefangenheit haben. Und diese Unbefangenheit ist, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges, dass wir, dass wir unbefangen sein dürfen. Und auch ein anderes Thema ist eben auch Unverbindlichkeit. Unser Nachbar, der ist selber im technischen Bereich, nutzt aber kein Social Media und hat auch kein WhatsApp. Und sagte, er musste jetzt einige Sachen über eBay verkaufen und meinte, das ist eine komische Sache, weil man ja immer jederzeit erreichbar ist. Früher war das so, man hat sich verabredet und dann ging man dahin. Und wenn man zu spät kam, da hat man vielleicht mit seinen Freunden oder so, man hat richtig Ärger gekriegt oder die waren halt weg und dann hattest du deine Lektion gelernt. Oder auch, wenn deine Freunde gesagt haben, das machst du nicht nochmal, nächstes Mal, sonst laden wir dich nicht mehr ein. Und er sagt, jetzt ist das so, er will was bei eBay Kleinanzeigen verkaufen. Und die sagen, Viertelstunde vorher, ja, ich komme dann 10 Minuten später. Dann kommt noch eine WhatsApp, ja, wird doch noch ein bisschen später. Kennt ihr das? Das ist ja irgendwo ist es praktisch, dass man immer mal flexibel sein kann, aber auf der anderen Seite macht es auch was mit Beziehungen. Und das fand ich einfach so interessant, irgendwie diesen Aspekt, dass Smartphones einfach echt ganz schön viel mit unserem Leben und unseren Beziehungen auch machen und wir manche ganz normalen Lerneffekte, wo wir sagen würden eigentlich, ne, in einer Beziehung, dann man ist pünktlich, dass das eben, dass das eben verloren geht und unsere Aufmerksamkeit ganz schön fragmentiert ist. Das habe ich auch gestern so ein bisschen erläutert, dass wir eben dadurch, dass wir immer so viele Sachen gleichzeitig machen, oft ganz zerstreut sind und auch erschöpft, also dass es auch zur Erschöpfung ganz schön beiträgt. Ich habe gestern erzählt, ich habe jetzt im Urlaub, weil ich mich eben so viel mit dem Thema beschäftige, weil es so ein Herzensthema von mir ist, habe ich mal 2 Wochen ohne Smartphone gemacht und das war krass, wie krass mein Gehirn sich innerhalb von 24 und auch 48 Stunden entspannt hat und wie viel mehr ich mich dann gemerkt habe, wie ich mich fokussieren kann, auf eine Sache, einem Gedanken bis zum Ende nachzuhängen, auch einfach mal die Gedanken so treiben zu lassen oder viel mehr fokussieren auf, wow, wie schön ist das Meer jetzt gerade oder wie blühen die Blumen, was duftet hier, die Welt wirklich so wahrzunehmen, wie Gott sie gemacht hat. Und ich war dann am Strand und dann kam ich zurück am Strand und dann sitzt ein junger Mann am Strand mit seinem Smartphone und ich dachte, was verpasst du gerade? Du sitzt hier am Meer, du hattest den schönsten Blick aller Zeiten und sitzt da und guckst in dein Smartphone. Und und ich glaube, das macht einfach was mit uns. Ich meine gar nicht unbedingt, dass man da nicht alle möglichen wunderschönen und interessanten Dinge finden kann. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, einfach auch so eine Balance zu entwickeln. Und was dadurch passiert, ist eben, dass wir oft gar keine Zeit mehr haben, uns zu entspannen, dass wir nicht mehr zur Ruhe kommen, dass wir auch jederzeit alles wissen können. Also wir haben zum Beispiel zu Hause Google Assistant. Und als Paul klein war, hat er irgendwann mal gesagt, als jetzt, ich glaube, da war er so 2 oder so, Mama, Google Gott ist, weil man kann eben fragen, ne? Okay, Google, und dann mal gucken, bei wem es jetzt summt und mir antwortet. Aber man stellt eine Frage und er antwortet. Und er ist nicht zu sehen und er weiß anscheinend alles. Und wir fanden es natürlich lustig. Und inzwischen weiß der Paul, dass Google nicht Gott ist und auch nicht alles weiß. Und auch ChatGPT nicht immer alles richtig beantwortet. Aber es macht eben was mit uns, dass wir jederzeit immer denken, ich recherchiere das nochmal eben. Und früher haben wir ja auch einfach manchmal das ausgehalten, Dinge nicht zu wissen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist für uns, einfach manchmal, nicht alle Informationen und die ganze Welt quasi permanent durch unseren Kopf strömen zu lassen. Hier habe ich es nochmal aufgeführt, dass tatsächlich seit Einführung der Smartphones psychische Erkrankungen sich verstärken oder auch neu auftreten, Angst, Depression und auch Disconnect, also auch, dass wir uns von unseren, ja, unseren Freunden entfremden, ganz, ganz viele Menschen, so ich glaube, so viele Menschen wie nie zuvor fühlen sich heutzutage einsam, insbesondere junge Menschen. Teilweise fühlen wir uns sogar einsam, während wir mit anderen Menschen zusammen sind. Man kann sich vorstellen, wieso. Und ich habe dann eigentlich auch im Urlaub, so ohne Smartphone, mal so darüber nachgedacht, wie viel Welt will ich eigentlich? Wie viel Welt brauche ich eigentlich für mich? Und was ist eigentlich gut für mich? Und dann können wir in den nächsten Schritt gehen, was ist eigentlich gut für unsere Kinder? Wie viel Welt wollen wir unseren Kindern zumuten? Weil die Welt beinhaltet ganz schön viel schlimme Dinge und Müll. Und auch das ist so eine Frage, ne, das kann man einfach für sich mal reflektieren. Mit wem will ich rund um die Uhr connected, mit wem will ich rund um die Uhr verbunden sein? Und auch, ne, welche Freundschaften oder welche Beziehungen sind mir so wichtig, dass sie immer Priorität haben? Oder muss ich immer, ne, muss ich jede WhatsApp, jedes immer sofort beantworten? Oder kann ich manche Gruppe auch stumm stellen? Ich glaube, das sind einfach so, ja, so Reflexionsanstöße, wo man sagen kann, was möchte ich damit? Jetzt. Genau, ich habe auch was über Gedanken mitgebracht. Eine gute und eine schlechte Nachricht. Gott denkt an dich, aber der Teufel denkt auch an dich. Also der Teufel hat auch Gedanken über deinem Leben. Und manchmal ist das ganz gut, sich das bewusst zu machen, dass auch der Teufel an uns denkt und auch, dass auch der Teufel für unsere Kinder Pläne hat. Und ich habe jetzt hier einige Dinge aufgeschrieben, die der Teufel für dich möchte, wie Stress, dass du dich immer dein ganzes Leben lang minderwertig fühlst, dass du dich schlecht fühlst, dass du vielleicht süchtig von irgendwas wirst, dass du überhaupt nie mehr zur Ruhe kommst, auf gar keinen Fall, sondern immer unruhig bist, dass du auf gar keinen Fall die Stimme Gottes hörst für dein Leben, dass du dich ständig mit irgendwelchen Idealen vergleichst, dass du siehst, boah, das ist doch das, wo ich hin will, dass wenn ich das schaffe, dann bin ich gut. Ja, ich bin halt nur ich, aber guck doch mal, der da, der hat die Muskeln, die sieht vielleicht wunderschön aus, die hat ihr Haus aufgeräumt, die und so weiter. Ein ständiger Vergleich oder auch, dass du dich falsch siehst, dass du nicht das Bild von dir selber siehst, was Gott über deinem Leben siehst, dass du eine komplette Sinnlosigkeit in deinem Leben siehst, dass du ängstlich bist, dass du krank bist, dass du einsam bist, am besten noch eine psychische Erkrankung hast, das wünscht sich der Teufel, dass du traurig bist, dass du isoliert bist, allein, möglichst nicht irgendwie in einer guten Gemeinschaft. Man könnte die Liste jetzt einfach noch mal weiter ergänzen. Wollen wir aber nicht. Wollen wir uns nicht weiter angucken und nicht weiter hören, was der Teufel sagt. Aber manchmal ist es gut zu wissen. Wer ist der größte Feind des Teufels? Erstmal könnte man natürlich sagen Gott. Stimmt. Aber Gott hat eine herrliche Gemeinde sich gedacht. Gott hat sich gedacht, um die Werke des Teufels zu vernichten, möchte ich meine Söhne und meine Töchter losschicken, meine Kinder. Das sind diejenigen, in die ich meine Identität reinsehe, in die ich eine neue Identität gebe, eine himmlische Identität. Das sind meine Söhne, meine Töchter, die meine DNA tragen, die das tragen, was ich habe, was Jesus uns gegeben hat, die voller Freude sind, die frei sind, die herrlich sind, die die Werke des Teufels vernichten, wie die Bibel das sagt. Und deswegen die Gemeinde, die herrliche Gemeinde, das ist das, was der Teufel nicht möchte. Der Teufel möchte, dass wir im Minderwert, in Suchtmechanismen, in Abhängigkeiten gefangen bleiben, dass wir uns einsam und schlecht fühlen, dass wir psychisch krank sind. Und der Teufel setzt alles daran, dich minderwertig und klein zu halten und deine Kinder minderwertig und klein zu halten. Und Ihr kennt sicher alle die Stelle aus Johannes 10, Vers 10. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge oder Leben im Überfluss. Und ich glaube, dass das so ein wesentlicher Punkt ist, dass wir einfach wissen, wir haben Leben im Überfluss. Das ist das, was Gott für uns möchte, dass wir im Überfluss leben und dass wir jeden Tag diesen Überfluss anzapfen können, dass wir jeden Tag aus diesem Überfluss leben können. Und jetzt mal ja gegenübergestellt, ne? Was sagt Social Media dir? Sei sportlicher. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal Fitnessvideos geguckt? Doch, der eine, ja, ganz schön viele. Wir wollen alle fit sein, ist auch gut. Aber das, was wir uns anschauen, ne, das macht was mit uns. Das macht auch was mit dem Bild von zum Beispiel Schönheit, von wie sportlich sollte man sein, wie viel Bizeps muss denn hier vorhanden sein, wie breit müssen die Schultern werden. Das sagt dir Social Media. Social Media sagt im Prinzip auch immer, wir sind zu dick. Allein dadurch, dass man sehr viele, sehr schöne, gefilterte Menschen sieht, die, da habe ich gestern ein Video gezeigt, ne, von einem Mädchen, das Essstörungen entwickelt hat durch Social Media und durch ihr Smartphone. Social Media sagt uns ganz oft, eigentlich so wie du aussiehst, irgendwas stimmt nicht mit dir. Mach vielleicht doch nochmal irgendwie eine OP. Könnte helfen. Siehst du vielleicht schöner aus oder iss mal ein bisschen weniger oder guck mal, wie deine Frisur eigentlich sitzt. Ist das so jetzt eigentlich Trend oder eher nicht so? Und auch selbst, ne, selbst christliche Influencer, denn man sieht es einfach, dass, dass sehr, sehr viel dargestellt wird und sehr, sehr viel auch das mit unserem Körperbild auch macht. Was aber Social Media auch einem sagen kann, ist zum Beispiel, streng dich mehr an, ein guter Christ zu sein. Es gibt auch genügend christliche Influencer, die ganz schön, ich würde gar nicht sagen, dass es böse gemeint ist, aber es bringt Botschaften in dein Leben, die dir irgendwo immer sagen, hier, es gibt ein Ideal und da musst du sein. Und das kann auch christliche Influencer können echt Druck auf unser Leben legen. Und was ich auch sehr schön finde, für jetzt die Älteren unter uns, optimiere deine Erziehung, dein Haus, deine Ehe, dein Leben. Also Coaching boomt, aber es ist auch so, dass das Social Media einfach, ne, ich habe auch einige lustige Kanäle abonniert irgendwie und dann kriegst du da, keine Ahnung, die Supermama, die jeden Tag wundervoll frisch kocht, aber natürlich mit HelloFresh oder kommt immer eine Werbung dazu. Nein, aber es gibt, oder auch, ich glaube auch, dass das Bild von dem, wie unser Haus zu sein hat, witzigerweise, dass es ganz schön stark durch Social Media geprägt ist, weil früher, wenn ich überlege, ich hatte erst überlegt, ob ich euch mal ein paar Fotos von mir mitbringe, wie ich als Kind angezogen habe oder wie wir gelebt haben, die meisten Leute gelebt haben. Man hat halt Möbel in einen Raum gestellt und vielleicht auch noch ein bisschen geguckt, dass es schön aussieht. Und heute ist es doch, sind wir doch sehr stark davon geprägt, dass Dinge echt ganz schön perfekt aussehen müssen, dass Häuser und Räume ganz schön perfekt aussehen müssen. Und auch das kann einen ganz schönen Druck ausüben auf uns, dass wir sehen, ja, aber so und so geht eben bedürfnisorientierte Erziehung und so sollte aber deine Ehe aussehen. Oder Likes und Klicks, ne? Zeig ein bisschen mehr Haut, macht jeder, insbesondere bei Mädels, ne, Influencer. Dann oder auch, ne, auch WhatsApp und so, zeig ein bisschen mehr Haut, du kriegst mehr Likes. Automatismus. Oder eben, ne, klick mal hier, Pornografie, ein ganz, ganz großes Thema. Da habe ich gestern auch ein bisschen drüber gesprochen, da hatte ich auch einige Quellen genannt, die ihr dann auch gerne weitergeben könnt, wo man sich auch Hilfe suchen kann, wenn man sagt, hey, das ist ein Thema, weil das ist ein großes Thema und das sollte kein Tabu sein. Aber auch, was Social Media uns auch sagt, ist, so eine Meinung ist keine Meinung. Das gibt es inzwischen sehr viel. Also das und das darfst du nicht meinen. Und wichtig ist, dass wir natürlich eine Menge Inspiration und auch toller Inhalte finden, aber die Zahlen sagen eben klar, dass Einsamkeit, Depression und Angst steigt. Jetzt gucken wir uns aber was viel Positiveres an, was Gott für uns möchte. Und wir haben ja gerade schon gemerkt, dass das wirklich ein Kampf um unsere Identität tobt und auch um die Identität unserer Kinder tobt. Und ich glaube, dass dieser Kampf nie größer war als heute, wo jeder von uns die ganze Welt und auch den ganzen Müll der Welt immer zu jeder Zeit auf dem Klo, im Schlafzimmer, sonst wo in der Tasche hat. Und ich glaube, dass das ein großer Kampf ist. Und Gott möchte für uns, dass wir Freiheit erleben, dass wir stark sind, dass wir geliebt und angenommen sind, dass wir Beziehungen gut und erfolgreich erleben können, dass wir Weltveränderer sind, dass wir Hoffnung und Bestimmung haben, dass eigentlich am Ende, dass wir uns so sehen, wie er uns sieht und dass wir wissen einfach, wir sind herrlich, wir sind wunderbar und einzigartig und voller Bestimmung, dass wir anders sind als die Welt. Und ich finde, das ist ja auch was, dass man irgendwie in gewisser Weise durch ganz vieles, was man sieht, man passt sich so an, weil man die gleichen Standards immer so sieht. Und ich weiß nicht, ob einer von euch das noch kennt. Ich mochte, es gab mal früher so ein Lied, sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom. Ich mochte das Lied überhaupt nie, aber ich finde es eindrücklich, weil ich glaube, dass wir Christen immer dazu berufen sind, gegen den Strom zu schwimmen. Und dass auch wenn wir sehen, hey, ne, Angst, Depression, Einsamkeit nimmt zu, und jeder, ne, jeder gibt seinem Kind irgendwie ein Smartphone in der 5. Klasse, dann dürfen wir uns als Christen fragen, was ist mein Wert und was ist meine Vision für mein Kind und wo möchte ich mein Kind sehen? Und auch, ne, was jetzt so Medienzeit und all diese Dinge anbelangt, wo möchte ich mein Kind sehen und was ist mein Wert? Und ich glaube, dass es immer wieder wichtig ist, für auch Familiengespräche davon auszugehen. Und ich habe euch nämlich hier noch ein paar Bibelverse mitgebracht, die ihr vielleicht heute schon gehört habt. Und ich glaube, dass das so wesentlich ist, dass Gott Gedanken des Friedens über uns hat. Das sagt er ja in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Dann sagte Jesus, kommt her alle zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Und ich finde, den Vers finde ich im Moment so mega, weil ich denke, also in meiner Generation auch, so viele Leute sind irgendwie so mega überlastet, gestresst, erschöpft. Eben auch, weil wir viel zu viel Zeit an unseren Smartphones verbringen, auch wir Älteren, nicht nur die Jugendlichen. Und dass wir die ultimative Quelle von Ruhe haben, dass wir, ne, zu Jesus kommen können und dass Jesus gekommen ist, um uns diese Ruhe zu geben. Dass nicht, wenn wir gestresst sind, unser Smartphone gekommen ist, um uns Ruhe zu geben, sondern dass Jesus gekommen ist und dass wir unsere Lasten und auch vielleicht den ganzen Müll, den wir gesehen haben, den ganzen Müll, den wir aus der Welt mitkriegen, auch viel mehr mitkriegen als früher, dass all diesen Müll wir Jesus geben können und dass er ihn wegträgt. Und auf der anderen Seite auch, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und ich glaube, wir dürfen uns da immer unseren Lieblingsvers einfach aussuchen, den Gott uns sagen möchte. Und ich will euch jetzt einmal noch kurz so ein paar ganz konkrete Tipps geben, aber dann würde ich gerne mit euch noch eine Zeit machen, wo wir einfach hören, was Gott über uns sagt, weil ich glaube, dass das Allerwesentlichste ist. Ich habe dir genau ein paar Punkte mitgebracht, wie du ganz konkret in deinem Alltag etwas verändern kannst. Kauf dir eine Uhr und einen Wecker. Warum? Wer kennt das? Man wacht morgens auf, guckst mal eben Nachrichten, guckst mal eben dies, guckst mal eben das, dann ist schon wieder irgendwelche dramatischen Nachrichten, Krieg, sonst was, und du hast schon direkt schlechte Laune. Weiß nicht, kennt das jemand von euch? Also ich kenne das. Und deswegen habe ich mein Smartphone aus meinem Schlafzimmer verbannt und mir einen Wecker gekauft. Der macht jetzt sehr schönes Möwen und Wasser, so Wellen und Möwengezwitscher habe ich morgens jetzt. Und Licht. Sven hat das den wieder mal toll ausgesucht. Ja, aber tatsächlich, überleg dir, was liegt auf deinem Nachttisch? Was liegt auf der Toilette? Und ich habe da was anderes als Inspiration, was man so auf seinen Nachttisch legen könnte. Kennt ihr das? Eine Bibel, die dürft ihr gerne auf euren Nachttisch legen, auf die Toilette und vielleicht überall im Haus deponieren und einfach mal, statt zum Smartphone zu greifen, jedes Mal, kann man mal im Tag ausprobieren, jedes Mal, wenn man zum Smartphone greifen will, sich die Bibel greifen und einfach mal sagen, Gott, was möchtest du mir jetzt sagen? Ich glaube, da kann man sich einfach immer wieder mal so dran erinnern und wirklich sagen, hey, ich möchte hiervon geprägt werden und nicht hiervon. Ich möchte wissen, was Gott über mich denkt, weil Gott ist derjenige, der mich gemacht hat und der mir sagen darf, wer ich bin. Und dann eben auch, ne, geh mal raus ohne Smartphone, nehmt euch vielleicht auch als Familie einfach einen Tag, wo ihr smartphonefreie, bildschirmfreie Zeit macht, weil das ist gar nicht so leicht. Häng deinen eigenen Gedanken bis zum Ende nach, schreib Tagebuch, auch total cool, einfach um wirklich sich selber zu reflektieren. Tu etwas draußen, aber auch gib dir selbst Gnade. Ich glaube, man kann ganz schnell da reinkommen, dass man denkt so, boah, jetzt habe ich aber wieder viel zu lange am Smartphone gehangen, jetzt habe ich aber wieder viel zu lange gezockt. Und ich glaube, dass Gott einfach einen liebenden Blick auf uns hat und dass es so wichtig ist. Ein weiterer Tipp ist eben, dass man keinen Bildschirm im Kinderzimmer hat, weil es ist einfach für Kinder, für die kindliche Entwicklung überhaupt nicht gut. Und auch auf gar keinen Fall Bildschirme nachts in Kinderzimmern, auch keine Smartphones in Kinderzimmern, weil was nachts auf Smartphones läuft, das möchte kein Mensch sehen. Mein Tipp ist, da habe ich jetzt natürlich heute nicht so weit ausgeholt, aber tatsächlich vor 14 Jahren kein Smartphone Kindern zu geben, sondern wirklich das so lange rauszuzögern, weil eben diese Entwicklung zwischen 9 und 14 so eine entscheidende fürs Gehirn ist. Und auch kein Social Media vor 16. Aber auch, wenn du selber merkst oder bei deinen Kids merkst, boah, wir sind hier echt irgendwie am, ne, am Struggeln, das ist ein großes Problem, hol dir Hilfe. Ich glaube, Hilfe holen ist immer das Schlauste, was man machen kann, anstatt in irgendwie was drin stecken zu bleiben. Und ich fand das so schön in dem Lied, ne? Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Und auch dieses Bild mit dem frischen Brot da draußen, ne? Ich hab gedacht, ja, genau, Gott hat immer frisches Brot, er hat immer frische Offenbarung, er hat immer was er dir sagen möchte. Zwitschert einer. Er hat immer was er dir sagen möchte. Und ich glaube, das möchte ich jetzt gerne einfach mit uns machen. Vielleicht können wir ja, hoppala, kriege ich noch das, komme ich jetzt noch zurück mit der Präsentation? Irgendwie nicht, ne? Eigentlich will ich eine Folie zurück nochmal bei dem, was Gott für uns hat. Perfekt, danke. Ja, und ich glaube, das will ich jetzt einfach mit uns nochmal machen, dass wir uns eine Zeit nehmen. Ich weiß nicht, ob wir das Lied vielleicht nochmal singen könnten, du bleibst nah. Und dass wir uns einfach eine Zeit nehmen und ja, Gott fragen einfach, Gott, was denkst du über mich? Und wer mag, kann auch gerne nach vorne kommen. Also ich würde auch echt gerne für euch beten, euch segnen, auch vielleicht die Jugendlichen, wenn ihr Bock habt. Aber auch jeder andere, der sagt, boah, da hat mich was angesprochen an dem Thema. Und lass uns einfach eine Zeit nehmen, wo du Gott fragst, Gott, wie siehst du meine Identität? Was sagst du über mich? Weil Väter geben Identität und unser Vater im Himmel ist derjenige, der wirklich uns Identität geben kann und der wirklich dir sagen möchte, wie er dich sieht. Und ja, und ich glaube, dass das alles Entscheidende ist, was den großen Unterschied für uns macht, wenn wir einfach den Vater hören. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du jetzt einfach in unser Herz hineinsprichst, deine guten Gedanken, dass wir wissen können, hey, du denkst gut über uns, du hast wunderbare Absichten und Pläne und du lässt es hier aufblühen in dieser Gemeinde. Ich sehe das immer so über eure Gemeinde, einfach, dass wirklich so es regnet, einfach, dass die Gegenwart Gottes regnet und dass dass überall Blumen aufblühen, dass aus dem Boden unterschiedlichste Blumen aufblühen. Und ich bete es einfach für jeden Einzelnen hier in der Gemeinde, dass jeder Einzelne so sein darf, wie er gemacht ist und dass es insgesamt so eine wunderschöne Blumenwiese wird mit den unterschiedlichsten Blumen, mit den unterschiedlichsten Begabungen, dass jeder in dieser Gemeinde, insbesondere die Kids und die Jugendlichen, einfach ihre Begabungen entdecken und deine Stimme hören, dass Frieden kommt, wo Unruhe war, dass Hoffnung kommt, auch wo Hoffnungslosigkeit war und dass jeder hineintritt in seine Berufung. Und ich bete auch einfach, Heiliger Geist, für uns als Familien, uns als Eltern, dass wir Weisheit haben, da wo Entscheidungen anstehen, da wo wir gucken, wie kann ich es machen mit den Bildschirmzeiten, wie kann ich es machen mit Smartphone, mit Social Media, dass wir Weisheit haben, aber auch, dass wir einfach deine Gegenwart da drin erleben und dass wir überhaupt nicht hoffnungslos sind, sondern dass wir wirklich neue Hoffnung bekommen von dir und dass wir in dieser Hoffnung einfach mit unseren Kindern umgehen können, dass wir nicht denken müssen, hey, das ist eh gelaufen, das Thema, nun, ne, ich habe es nicht hingekriegt, sondern Gott, ich danke dir, dass du deine Gnade jeden Morgen neu ist und ich danke dir auch, dass die Gehirne unserer Kinder formbar sind und dass sie auch neu formbar sind und dass auch unsere Gehirne neu formbar sind. Ich bete jetzt wirklich für eine Zuteilung. Wenn du magst, kannst du auch einfach mal deine Hand auf deinen Kopf legen. Heiliger Geist, ich bete einfach für eine Zuteilung deines Geistes, auch für unsere Gehirne, auch da, wo vielleicht sich Bahnen blöd gebildet haben, da sagen wir einfach, dass deine Kreativität, deine kreativen Wunder einfach auch unsere Gehirnbahnen neu verknüpfen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, da wo Abhängigkeitsmuster sich bereits gebildet haben, dass sie sich zurückbilden und dass deine guten Absichten, dass deine guten Pläne für unsere Kinder kommen, dass du einen wunderbaren Plan hast für unsere Kinder und Jugendlichen.